Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Jetzt bin ich natürlich in die Bringschuld gebracht worden, mental, geistig, emotional, von unbekannten Dritten im Raum, sowie auch von meinem Pflichtbewusstsein, schön einzusteigen und nicht immer zu sagen, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piraten in der Powerplay. Aber ich halte das für die effektivste Art und Weise, deswegen hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hallo Friedemann.
Hallo Power Samira. Was ist denn da los? Da ist ja Frühlingsanfang in deinem Kopf.
Das Gemüt ist um 24% gestiegen, seitdem die Temperatur 2 Grad nach oben gegangen ist in München.
Sprechen wir jetzt wirklich über Wetter zu Anfang dieses Podcasts? Nee, aber es passt. Es passt, ausnahmsweise passt, weil wir auch tatsächlich über Wetter und seine Ursachen sprechen wollen. Aber worüber sprechen wir denn heute nicht?
Wir sprechen heute nicht über ein sehr gehyptes Buch und seinen Autor und das Gemengelage drumherum. Aber als Tipp, falls jemand sich meine bescheidenen Gedanken dazu anhören möchte, über eine Dreiviertelstunde, ich habe mit Christine Watti bei Lakonisch Elegant darüber gesprochen gestern und da im Grunde genommen alles gesagt, was ich auch hier und heute sagen würde, wenn wir über besagtes Buch sprechen würden.
Machen wir aber nicht. Halb Deutschland spricht schon darüber, wir sind einfach nicht mehr wach.
Worüber sprechen wir denn, Friedemann?
Wir sprechen, es ist schwer zusammenzufassen vielleicht. Wir haben heute quasi ein großes Thema, ein Monolith, einen riesigen Klotz, den wir mit unseren kleinen Meißeln und Hammern in kleinere Klötze zerteilen wollen, die wiederum aber aus der Aktualität kommen, aus dieser Woche oder aus den letzten Wochen. Habe ich das jetzt verklausuliert, enigmatisch, wie Samira El-Wassil sagen würde, genug ausgedrückt? Willst du es konkret machen, nachdem ich gescheitert bin?
Nachdem wir einige politische Entwicklungen festgestellt haben, also Stichwort Wissing und auch globalpolitisch in Bezug auf nach wie vor die Klimapolitik, die nach wie vor sehr langsam voranzuschreiten droht, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich noch ein Faktor, der bedingt, dass alle Entscheidungen und Entwicklungen zu klimapolitischen Lösungen derart zäh vorangehen. Und wir haben schon einige Male im Podcast darüber gesprochen. Ein Problem ist die Kommunikation. Wie wird die Klimakrise erzählt? Der Journalismus, wie übersetzt er die Dringlichkeit dieser Herausforderung? Das politische Geschehen. Aber ein weiterer Faktor, über den wir nochmal hier dezidiert, zumindest die nächsten 45 Minuten sprechen wollten, ist eben alle Diskurs-Taktiken und Strategien, alle sozialpsychologischen Anwandlungen, die damit einhergehen, weil ein Faktor oder ein Akteur findet nach wie vor zu wenig statt. Und das sind unter anderem die Ölkonzerne. Die haben einen massiven Einfluss auf die Art, wie wir nach wie vor über den menschengemachten Klimawandel denken. Auch wenn wir uns für aufgeklärt halten, die Narrative und Ideologien, die sie über Jahrzehnte korportiert haben, sind auch heute noch Teil der politischen Kommunikation und Überzeugungen mancher Reaktionärer, mancher Konservativer, mancher Liberaler und auch nach wie vor dementsprechend Teil der Klimakrisenkommunikation. Und da wollten wir uns ein bisschen näher ranwagen und das Ganze zusammenbringen mit dem, was wir irgendwie gerade in der deutschen politischen Ausführung wahrnehmen, nämlich immer noch Verzögerung, immer noch Langsamkeit, immer noch Blockaden. Wo kommt das her? Wir haben alle verstanden, dass ein Problem da ist und trotzdem wehrt sich offenbar die politische Psychologie dagegen, adäquat zu handeln. Also was sind da die Faktoren? Deswegen Diskursstrategienanalyse.
Ja, wie das man klingt sie von furchtbar uns kennt. Prosim, ja. Vergiss, das streichen wir gleich mal. Ich würde es nennen die nächste Phase der Klimaverbrechen. Weil, ja, weißt du, True Crime Podcasts funktionieren super. Deswegen würde ich sagen, wir betreten die nächste Phase der Klimaverbrechen. Ich habe ein Beispiel, um es ganz klar zu machen für den Einstieg. Wenn ihr jetzt denkt, was labern die zwei jetzt? Das ist furchtbar vergeistigt. Ist total greifbar. Mehr oder weniger greifbar, obwohl es um ein flüchtiges Gas geht, nämlich um Methan. Der sehr geschätzte Jonas Scheible hat es auf Twitter nochmal, hat darauf hingewiesen, einigermaßen entsetzt. Es ist nämlich so, Methan ist ja ein sehr potentes Klimagas, das wisst ihr vielleicht, viel mehr als jetzt reines CO2. Und laut Internationaler Energieagentur, IEA, die wird noch öfters eine Rolle spielen, oder IEA, ist auf Englisch das Gleiche, laut denen ist Methan verantwortlich für circa ein Drittel des globalen Temperaturanstiegs seit der industriellen Revolution. Also seit wir überhaupt irgendwie die Temperatur verändern durch diese Treibhausgase. Seitdem wir sind jetzt, glaube ich, bei 1,2 Grad, seitdem ungefähr. Wir wollen verhindern, dass es mehr als 1,5 Grad werden. 2 Grad werden wahrscheinlich schon katastrophal. Was ist dafür verantwortlich? Rein physikalisch Methan für ein Drittel. So, wenn ihr jetzt denkt, warum redet man dann so viel über nur so CO2 und so wenig über Methan, vielleicht genau schon Teil des Problems. 2022 emittierte die globale Energieindustrie ca. 149 Millionen Tonnen Methan. Unfassbar viel. Wie gesagt, verantwortlich für ein Drittel des globalen Temperaturanstiegs. Deshalb haben sich 150 Länder schon vor einiger Zeit darauf geeinigt, dass man das zurückfahren will. So, ich verschone euch jetzt mit zu vielen Zahlen. Ich sage wirklich nur die wichtigsten. Manchmal runde ich sie auch oder sage grob oder so. Nur damit man das Problem einmal in Gänze versteht. Der Energiesektor ist verantwortlich für 40% aller Methanemissionen, die aus menschlicher Aktivität, aus unserem Schaffen auf der Welt entstehen. Mehr nur noch die Agrikultur. Da wird auch unheimlich viel Methan freigesetzt. Ihr wisst ja, was aus Kühen rauskommt zum Beispiel. Und die Internationale Energieagentur hat jetzt gesagt, okay, wie könnten wir das jetzt verringern? Weil das ist wirklich so schlimm, dieses Gas. Viel schlimmer als CO2 übrigens. Gucken wir uns das mal an. Und die haben so Satelliten. Und diese Satelliten können einfach gucken auf die Ölfelder, auf die Verarbeitungsstationen, auf die Raffinerien, auf die Pipelines. Also auf all diese Orte, wo die Energieindustrie eben fossile Energieträger gewinnt, verarbeitet, dann verlädt, irgendwo hinbringt und dann am Ende wird es halt dann von uns in Form von Energie wieder konsumiert. Überall da hat die Energieagentur mal hingeguckt und hat rausgefunden, dass sie allein über die Satelliten mehr als 500 sogenannte super emittierende Events gefunden hat. Also 500 Stellen auf der Welt, wo in Öl- oder Gasgeschäften, Operationen eben Lecks festgestellt wurden von Methan. Also da entweicht einfach Methan unkontrolliert. Und dann gibt es nochmal 100 solche Super-Events bei Kohleminen. Da fällt das nämlich anscheinend auch an. Klammer auf, Disclaimer, ihr merkt es, ihr wisst es ja, wenn ihr uns kennt. Wir beide haben jetzt von den physikalischen Zusammenhängen und Mechanismen dahinter nicht immer die größte Ahnung. Deswegen formuliere ich es so vorsichtig, wie ich kann. Und alles, was ich sage, ist einfach ein direktes Zitat von diesem neuesten Bericht der Energieagentur. So, jetzt lecken da also alle möglichen Pipelines und Raffinerien und so. Unfassbar viel Ausstoß. Und die Energieagentur hat jetzt gesagt, naja, aber da kann man ja was dagegen tun. Und zwar schätzt sie, dass 3/4 der Methanemissionen, 3/4, die aus Öl und Gas und so weiter kommen, dieser Lecks könnten geschlossen werden mit existierenden Technologien. Ist nicht so schwer. Man muss halt sehr genau hingucken. Man muss halt mit diesen Satellitenbildern da von Event zu Event fahren und dann halt immer sagen, okay, koste es, was es wolle, so ungefähr. Wir müssen jetzt diese Lecks schließen. Und das würde kosten nämlich genau 3% der letztjährigen Gewinne dieser Industrie. Von den Gewinnen, das ist so eine andere Diskussion, jetzt viele auch durch die Energiekrise, durch den russischen Angriffskrieg überhaupt erst verursacht wurden, weil eben Energiepreise enorm gestiegen sind und diese Konzerne also wirklich nochmal viel, viel mehr Kohle gemacht haben als ohnehin schon. Man misst das übrigens in Millionen, also in Tausender Milliarden, die jährlichen Gewinne. Und 3% der Gewinne wären ausreichend, um 3/4 der Emissionen zu senken, der Methanemissionen zu senken. Und diese 3/4 sind ja 3/4 von 40% überhaupt weltweit. So. Das heißt, wir würden 30% der weltweiten Methanemissionen einfach kappen. So. Weil 30 von 40 sind 3/4, wenn ich richtig gerechnet habe. Es ist auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, so ein bisschen egal, wo genau diese Zahlen am Ende rauskommen. Das habt ihr ja sicher schon verstanden. Da gibt es eine Industrie, die verdient unfassbar viel Geld. Es ist vielleicht die lukrativste Industrie der Welt und das schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und dabei zerstört sie die Ökologie für alle unfassbar brutal schnell und in riesigem Ausmaß. Und wir schaffen es nicht mal, und in wir meine ich jetzt mal ganz generell gesagt die Menschheit, sie dazu anzuhalten, ein kleines bisschen weniger Kohle zu verdienen, damit sie in einem riesigen Ausmaß weniger die Welt zerstört. Und jetzt mache ich es mir natürlich einfach und sage, Samira, warum ist das so?
Weil, zwei Faktoren. Die Personen, die davon profitieren, dass die Erde zerstört wird und die finanziell Gewinn damit schöpfen, sind zu ökonomisch davon abhängig, dass wir weiterhin so weiterfahren wie bisher. Also es gibt unglaublich viel Geld zu verlieren. Gleichzeitig haben die Akteure, die dafür verantwortlich sind, unglaublich viel Geld um diese Informationen weiter so zu kolportieren, beziehungsweise diese Klimamythen, diese Klimaleugnungsstrategie oder Klimakrisenleugnungsstrategien aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Personen, die am meisten davon profitieren, dass wir falsch denken über die Klimakrise, haben auch am meisten Geld, um uns weiterhin falsch denken zu lassen. Und das ist eine diabolische Kombination schlussendlich. Also es wird hier, das muss man festhalten, ein Hochverrat am gesamten Planeten begangen, willentlich und mit dem Wissen der Corporations, also der Firmen, die da involviert sind. Es ist nicht neu zu sagen, aber ich will es nochmal erwähnen. Wir haben Dokumente, die aufklären, dass Exxon und Shell bereits in den 80er Jahren um die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels wussten und diesen auch adäquat vorausgesagt haben. Und nach diesen Vorhersagen, also nach dem Wissen um den Schaden, den sie erzeugen, würde sich die CO2-Menge in der Atmosphäre bis 2030 verdoppeln. Und ein Mehrteil von der Verschmutzung, die erfolgte nach Kenntnisnahme dieser Firmen über den Schaden, den sie anrichten. Also willentlich und wissentlich sehenden Auges haben sie einfach in den letzten 30, 40 Jahren zu dem Problem nicht nur massiv beigetragen, sondern sind Hauptakteur. Das bedingt, dass sie jetzt eine Strategie fahren müssen und sehr eng übrigens auch mit den Strategien und Thinktanks und PR-Leuten der Tabaklobby beispielsweise in den USA gearbeitet haben, um eine Kommunikation aufrechtzuerhalten, die nach wie vor uns glauben lässt, nicht nur, dass Öl ein wichtiger Bestandteil unseres Wohlstandes, unseres modernen Lebens, unseres zivilisatorischen Fortschritts sei, sondern dass sie, die Erzeuger des Problems, im Grunde genommen Teil der Lösung des Problems sind. Das ist, woran sie gerade arbeiten. Und ich glaube, diese Klimamythen, man kann sich nicht vorstellen, wie tief in unser einfach Bewusstsein diese Informationen eingesickert sind. Also ein Faktor im amerikanischen Bereich oder in der amerikanischen narrativen Logik, was Ölkonzerne angeht, ist, dass sie erfolgreich Patriotismus, das amerikanisch sein, das fortschrittlich sein, das progressiv sein verbunden haben mit Öl. Das bedeutete in den 80er und 90er und auch bis in die 2000er Jahre hinein zu sagen, man ist gegen Öl, man möchte Umweltschutz betreiben, weil man gegen Öl beispielsweise ist, gegen die fossile Industrie, bedeutete in der Logik, in der psychologischen Aufarbeitung oder in der psychologischen Kommunikation gleichzeitig anti-amerikanisch zu sein, antipatriotisch zu sein. Nicht nur das, Thinktanks haben es auch erfolgreich geschafft, das Ganze religiös aufzuladen. Das heißt, die Ressourcen, die wir bekommen haben, stehen uns auf göttliche Art und Weise zu. Das heißt, gegen diese fossilen Ressourcen zu sein, die ja in der Erde sozusagen rumliegen, ist im Grunde genommen ein antireligiöser Akt. Und das waren zwei Faktoren, die noch ganz, ganz tief in das amerikanische Bewusstsein eingesickert sind und von dort aus natürlich dann auch Teil der globalen Kommunikation rund um Öl geblieben sind. Viel Zeit, also 40 Jahre, die Mythen aufzubauen mit Diskurstaktiken und Kommunikationsstrategien, die wir aus der Tabaklobby kennen, verbunden mit sehr, sehr viel Geld, großen politischen Interessen. Also ich erinnere noch an den großen Beraterstab um Bush und um Trump herum, die eng verwoben sind mit klimaleugnenden Thinktanks, die eben auch aufgrund von Geld davon profitieren, dass wir weiterhin fossile Brennstoffe benutzen und ein enormes ökonomisches Interesse eben zu überleben.
Und genau deswegen sind bis jetzt die Verursacher und Verwirrer der ganzen Miserie quasi unverwundbar. Ja. Also man muss das wirklich nochmal 100% klar rausstreichen, weil du vorhin gesagt hast, Exxon und Shell und so weiter, die wussten, was uns blüht. Warum wussten die das? Weil die sehr, sehr gute KlimawissenschaftlerInnen hatten. Das heißt, das haben die nicht geahnt, sondern die hatten einfach genau den Wissensstand wissenschaftlich, den wir heute auch haben. Und die Modelle sind erschreckend genau eingegangen. Und ich glaube, es war Shell, die dann zwei Szenarien gezeichnet haben damals. Und zwar einerseits, naja, entweder die Menschheit reagiert auf dieses Wissen und steigt um auf Erneuerbare, dann wird es glimpflich ausgehen. Oder es gibt das andere Szenario, da wird die Erderwärmung steigen, es wird katastrophale Nachwirkungen haben, aber wir werden weiter Geld verdient haben. Und das haben sie mit allem, was sie hatten, Propaganda, Lobbyismus und so weiter, durchgesetzt, beziehungsweise mit Hilfe natürlich eines, wie man ja auch sagen muss, einer Verschränkung mit Politik und Gesellschaft, wenn wir diese drei Felder jetzt mal so grob aufbauen, also die fossile Wirtschaft, die also auch wirklich daran verdient, Politik, die irgendwie Interessensausgleich machen muss und gewisse Grundbedürfnisse sicherstellen muss, wie zum Beispiel Versorgung mit Energie und die natürlich auch lange daran geglaubt hat, es geht nur so, und Gesellschaft, BürgerInnen, die konsumieren und die also ihren Lebensstandard gewahrt sehen wollen oder sogar steigen sehen wollen. Und die Verschränkung dessen ergibt ja dieses Wicked Problem, über das wir auch immer wieder sprechen, weil man natürlich, da hat man sehr klug die Ansatzpunkte von einer psychologischen Strategie gesehen, wie zum Beispiel in der Verindividualisierung des Problems. Dass man gesagt hat, naja, es konsumieren ja auch alle direkt oder indirekt Produkte, die wir anbieten. In jedem Stück Plastik ist im Endeffekt Erdöl drin. Das heißt, die, zumindest so, wie es momentan läuft, in den 70er, 80er, 90er, Nullerjahren, können die gar nicht ohne uns. Und wenn die sich in ihrer Wohnung umschauen, dann sind ganz viele Produkte von uns. Dann erklären wir ihnen jetzt einfach, sie wären das Problem und sie wären auch die Lösung des Problems. Dann reden sie über uns nicht mehr. Äquivalent dazu hat man mit Politik kommuniziert und die immer wieder davon überzeugt, ihr braucht uns und ihr braucht uns mehr als wir euch. Was dann natürlich nicht stimmt. Man hätte schon immer politische Handhabe, zum Beispiel gegen diese Methan-Leaks gehabt, was ja eigentlich eine low-hanging fruit ist, ehrlich gesagt, auf eine Art. Aber offensichtlicherweise muss man daraus rückschließen, dass es die fossile Lobby geschafft hat, sich immer wieder als alternativlos darzustellen und als welche von den Guten. Also schon in den 90er, Nullerjahren hat ja BP, Beyond Petroleum und so gesagt, naja, wir haben das Problem jetzt verstanden. Also wir sind ja eure Freunde. Das ist wirklich wie so ein Dealer, der die ganze Zeit richtig gestreckte, schlimme Drogen verkauft und immer wieder sagt, ja, aber ich will ja nur dein Bestes. Ich will ja nur, dass es dir gut geht. Überleg doch mal, immer wenn ich dir was gebe, geht es dir hinterher gut. Und deswegen zahlst du mir auch hohe Preise und deswegen gibst du mir auch sogar noch staatliche Subventionen, ohne die ganz viele Sachen ja überhaupt nicht gelaufen wären. Und um es jetzt mal so ein bisschen in den deutschen Diskurs zu holen vielleicht schon mal und ein bisschen konkreter zu machen, was wir ja jetzt diese Woche viel diskutiert haben, ist ja eine mögliche Einflussnahme von jemand wie Matthias Döpfner, CEO des Springer-Konzerns, auf eine redaktionelle Linie, auch vor allem hinsichtlich Klimaberichterstattung, die ja aus dem Hause Springer, vor allem bei Bild, wirklich, wie soll man das nennen, super aggressiv ist. Und wir haben jetzt gerade das letzte politische Beispiel ist ja die sogenannte Wärmewende, also dass Robert Habeck als Wirtschaftsminister versucht eben anzustrengen, dass ab 2024 keine super klimaschädlichen neuen Heizungen mehr eingebaut werden, sprich also die allermeisten Gas- und Ölheizungen, die es heute gibt, die dürften dann nicht mehr neu eingebaut werden. Und die Bild fährt ja dann schon gegen ihn sowieso, aber generell eine richtige Kampagne. Also ich kann ja mal nur aus dieser Woche die Headlines vorlesen, die jetzt gesammelt wurden. Das miese Spiel mit unseren Gasheizungen, neues Chaos, Habecks Heizhammer würde uns 590.000 Euro kosten, unsere Mieten werden explodieren, Wärmepumpen muffeln, drohen Megastrafen, der Heizhammer sprengt den Sozialstaat, Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land, ich werde Habecks Heizhammer entschärfen, FDP Geheimplan gegen Habecks Heizhammer. Also es geht immer wieder ums Gleiche und dass diese Veränderung, die ja etwas Gutes bewirken soll, die auch überfällig ist, dass die ganz, ganz schlecht ist für ganz, ganz viele Bürger. Und warum glauben das die Leute? Weil sie natürlich inzwischen verinnerlicht haben, naja, wir sind das Problem, unser Konsum ist das Problem, wir müssten uns eigentlich ändern, da haben wir keine Lust drauf, haben wir vielleicht auch kein Geld und keine Ressourcen dazu. Und wenn jetzt jemand sagt, man ändert daran jetzt was von außen sozusagen und von oben, dann will dieser Habeck uns ja ändern, unser Leben schlechter machen. Und das finde ich ist so eine fast schon zu einfache eigentlich Manifestation dessen, was wir immer wieder besprechen, was man macht, wenn man viel Einfluss hat und viel Geld. Denn Matthias Döpfner sozusagen als Zwischenglied in der Kette, der hat ja jetzt, wie wir in diesen Chatnachrichten, die publik wurden, gelesen haben, der hat das ja auch schon verinnerlicht, beziehungsweise glaubt, das ist sozusagen die schlauste Strategie. Er habe ja nichts gegen Klimawandel, steht da einmal. Man müsse sich halt nur daran anpassen. So, und für wen arbeitet er im Endeffekt? Weil der Springer-Konzern gehört ja inzwischen einer amerikanischen Investorengruppe, einem großen Finanzinvestor namens KKR. Und die haben tatsächlich, also das ist natürlich ein milliardenschweres Unternehmen, ist jetzt auch nicht so wichtig, wo genau die herkommen. Die besitzen Dutzende von fossilen Unternehmungen oder haben Beteiligung. Also zum Beispiel auch Coastal GasLink, die ist eine große Pipeline in der USA, was auch durch indigenes Gebiet gehen soll. Also das weiß man, das ist auch völlig offen. Das heißt, die verdienen sehr, 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 sehr viel Geld, wie wir schon besprochen haben, mit genau diesen Geschäften. Und die können sich natürlich dann auch Publikationen kaufen und die können über solche Figuren wie Matthias Döpfner natürlich Einfluss nehmen. Mindestens einer der Gründer und Besitzer von KKR spendet auch aktiv große Mengen, Millionen an Trump und die Republikaner. Das sind keine Verschwörungstheorien. Das wird ja immer wieder publik. Das liegt ja offensichtlich. Und es ist ja auch total logisch. Ich finde auch immer, da muss man überhaupt nicht das so dämonisieren und sagen, diese Leute sind alles Schwerstkriminelle. Nee, in deren Logik ist es völlig, völlig verständlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Also zu versuchen, so lange wie möglich so viel wie Geld möglich zu verdienen, das ist überhaupt nichts Neues. Das machen viele Industrien, nur die Skrupellosigkeit und der Schaden, die Skala des Schadens sind natürlich hier immens, und ich finde es auch immer ein bisschen langweilig, auf die Bild zu schimpfen. Tatsächlich ist ja sozusagen, was am Ende in den publizistischen Endprodukten rauskommt, ganz oft ungenau oder von dieser Unschärfe getragen oder von diesem Alarmismus. Ich habe heute wieder in zwei Qualitätsmedien etwas von einem angeblichen Verbot von Heizungen gelesen, oder vom, auch das Verbrenner aus ist ja auch schon eine Unschärfe, eine unzureichende Beschreibung. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass da immer die Ölindustrie dahinter steht, aber man merkt schon, dass wir uns unheimlich schwer tun, überhaupt mal klar über diese Problematik zu sprechen, klar aufzustellen, was ist denn eigentlich, wer will denn hier eigentlich was? Also wir haben es jetzt dargelegt mit der fossilen Lobby, aber zum Beispiel auch, es gibt ja kein Verbrenner aus. Es gibt vielleicht ein Produktionsverbot oder ein Zulassungsverbot, genauso wie bei den Heizungen. Es wird kein Verbot von solchen oder solchen Heizungen geben. Rechtlich überhaupt nicht durchsetzbar. Es gibt ein Einbauverbot. Also da merkt man schon, ich glaube, da sind schon diese Verwirrung und diese Lagerbildung, dieser Tribalismus auch, diese Antagonisierung von allem, was neu ist, anstatt eigentlich, was ja völlig naheliegend ist und worauf sich ja die meisten Menschen einigen könnten, vielleicht die zu antagonisieren und die zu den Bösewichten zu machen und gegen die anzugehen, die nach wie vor extrem viel Geld mit der Zerstörung der Welt verdienen.
Und du hast gerade zwei sehr prototypische Entwicklungen in den diskursiven Verschiebungen zur Klimakrise aufgemacht, nämlich derzeit werden diese Taktiken Obstruction Tactics genannt, vielleicht übersetzt Klimaobstruktionstaktiken. Obstruktion bedeutet Verzögerung, Verhinderung, Behinderung. Und die Verschiebung, die ich meine, ist, dass Verursacher und Leute, die davon profitieren, sich nicht mehr erlauben können, jetzt die Klimakrise einfach offen an und für sich zu leugnen. Das geht nicht. Dafür sind wir schon zu weit im Prozess, im Gedanklichen. Was sie aber jetzt machen müssen, ist entweder die Konsequenzen, die Auswirkungen kleinreden, minderreden, oder die Aussagen so zu formen, dass die Klimaschutzmaßnahmen automatisch verlangsamt werden durch das, was sie sagen, beziehungsweise die Menschen in eine Art Immobilisierung hineinquatschen. Und ich würde das Ganze zusammenfassen als eine Art semantisches Greenwashing, also im Sinne von, man macht schon genug, oder was man macht, wird nicht reichen, oder welche Konsequenzen entstehen aus dem, was man machen könnte. Und du hast nämlich gerade den Appell an die sozialen Konsequenzen und die soziale Gerechtigkeit genannt. Ein ganz typisches Beispiel: plötzlich sind insbesondere FDPler die Vertreter des kleinen Mannes, der jetzt mit seinem Auto aber nicht mehr zur Arbeit kann. Also sie sind irgendwie gegen soziale Mobilität, aber Automobilität, das muss natürlich für jeden drin sein. Das ist sehr interessant, dass da diese soziale Gerechtigkeit eben hervorkommt. Und das ist auch in den USA, aber auch im europäischen Raum eine klassische Taktik eben auf konservativer und liberaler Seite. Man rückt die sozialen Auswirkungen an die Spitze der politischen Diskussion und stellt einen Übergang zu erneuerbaren Energien als belastend und kostspielig für die Gesellschaft und für die Wirtschaft dar. Peter Altmaier sagte zum Beispiel, wir können nicht zulassen, dass der Klimaschutz Wohlstand und Arbeitsplätze gefährdet.
So, und das ist die alte Gegenüberstellung von Wirtschaft, von Ökologie und Ökonomie.
Genau, und noch aber erweitert um die Behauptung, dass eben eine bestimmte Klasse insbesondere darunter leiden könnte. Und damit einhergehend natürlich diese ganze Kampagne in Bezug auf die Heizungen und das immer wieder aufgerufene Beispiel der Frau, die das Haus der Oma geerbt hat und jetzt sehr, sehr viele Kosten haben wird, um diese Heizung auszutauschen und so weiter. Also es sind immer diese behaupteten Szenarien, die aber einfach den Blick vernebeln sollen. Der zweite Aspekt, natürlich die Klimapolitik sogar als regressiv darstellt, stellen zu wollen. Also beispielsweise wurde behauptet, dass eine Luftfahrtsteuer hart arbeitende Familien hemmen und sie daran hindern würde, ihre Chance zu genießen, ins Ausland zu gehen, und solche Aspekte, also diese Luxus-Wohlstand-Komponente in Bezug auf Klimaschutz, die auch wiederum das Ganze natürlich derailt. Und das alles, um festzuhalten, es gibt bewusste Diskursstrategien, die gefahren werden, auch aufgrund von persönlichen oder politischen und ökonomischen Interessen. Also es gibt auch ein, ich sag mal, sehr wertfrei Netzwerk oder eine Nähe von Beratern, von Leuten, die auch im Bereich der fossilen Industrie tätig sind, mit FDP-Politikern. Das ist auch nicht neu und ist auch kein Geheimnis, die einfach durch Zusammenarbeit schon zwangsläufig gegenseitig ihre Narrative in Bezug auf die Klimakrise übernehmen, und sei es die Vorstellung, dass man sich an die Klimakrise und ihre Auswirkungen gewöhnen könnte. Auch das ist sehr, sehr beliebt jetzt gewesen. Wir leugnen nicht mehr den Klimawandel, aber wir sagen, man kann sich daran anpassen. Und das wiederum passt ja hervorragend eben in ein neoliberales Weltbild und entspricht dementsprechend entsprechend auch den Klienten oder beziehungsweise den Menschen, die die FDP wählen. Wir passen uns an. Wir sind ja problemlösungsorientiert. Wir haben uns immer angepasst. Und Eigenverantwortung ist, wenn jeder selber alleine klarkommt mit den möglichen Konsequenzen der Klimakrise. Und was du auch hast anklingen lassen, sind zwei auch sehr wichtige Diskursverschiebungen, die gerade stattfinden, die die Verantwortung weglenken sollen. Es sind eigentlich drei, aber über die dritte hatten wir schon sehr viel gesprochen, nämlich die Individualisierung und ne, der CO2-Abdruck und der Versuch einer Öllobby, die Schuld auf den einzelnen Konsumenten abzuwälzen. Die zwei anderen, die aber sehr viel genutzt werden, neben der Individualisierung, also der Schuldaufladung des Individuums und des Einzelnen, ne, wie der Eigenverantwortlichkeit für die Klimakrise, ist ein Whataboutism und das Free-Rider-Ticket. Free-Rider-Ticket meint die Vorstellung oder die Befürchtung, dass, wenn man sich selber Mühe gibt, andere davon profitieren und umso schlechter handeln. Also klassischerweise wird dann zum Beispiel behauptet, wenn wir jetzt beispielsweise besonders sparsam sind mit CO2-Emissionen, dann gibt das ja anderen Ländern wiederum das Recht, viel mehr zu emittieren. Mhm. Und gerne wird das auch gekoppelt mit einer seltsamen, ja, ich würde es mal... Doch, ich würde es einfach Rassismus nennen, weil dann die Vorstellung geäußert wird, ja, dann Indien ist ja jetzt im Progress oder die afrikanischen Staaten, die dann alle im Begriff sind, von Schwellenländern zu Industrienationen zu werden, die werden ja dann extra viel imitieren oder werden davon profitieren, dass sie viel imitieren, während wir ja extra so viel gespart haben. Das ist natürlich eine ganz komische Dichotomie, die da aufgemacht wird, die auch unlauter ist. Und das Whataboutism meint einfach nur, wir können ja eh nichts machen, was ist mit denen da hinten, was ist mit China, was ist mit den USA, was ist mit Indien und so weiter. Und auch, wie gesagt, an dieser Stelle immer wieder Diskursstrategien, narrative Techniken, um Verantwortung wegzulenken, weg von der Ölindustrie, weg von Konzernen, die davon profitieren, aber auch weg von politischen Entscheidungen, die notwendig sind. Und letzter Punkt. Das haben wir jetzt im Großen, also ich habe jetzt irgendwie sozusagen den transnationalen Diskurs einmal abgebildet, aber das haben wir auch im Kleinen, wenn die Sektoren untereinander sagen, ja, ihr habt verschiedene Verantwortungen. Und zu Recht wird dann Wissing darauf hingewiesen, dass sein Sektor vielleicht die größte Verantwortung hat, sparsam zu sein und die Ziele eben nicht zu reißen. Und dann wird aber behauptet, ja gut, aber im Durchschnitt passt das ja und die anderen sind ja auch nicht besser. Also auch im kleinen politischen Diskurs finden wir diese Form semantischer Art, Verantwortung ablenken zu wollen, wieder.
Und dann gibt es noch eine weitere Diskursstrategie, die in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und das nur noch mal als letztes Beispiel dafür, dass man sich langsam aber sicher mit den Gedanken anfreunden muss, dass es da sehr, sehr mächtige Konzerne gibt, die quasi irgendwie auf demokratischem Grund stehen, aber die wirklich daran arbeiten, dass alles kaputt geht. Und die immer wieder, die werden immer wieder neue Strategien erfinden. Der letzte Schritt sozusagen ist jetzt die vermeintliche Dichotomie, du hast es eben schon anklingen lassen, zwischen Realisten und Alarmisten. Mhm. Da fand ich den Text nochmal sehr erhellend in der New Republic, den teilen wir auch in den Shownotes, wo eben nochmal untersucht wurde, inwieweit sich diese Strategieverschiebung von reiner Klimaleugnung hin zu Relativierung vollzogen hat. Und die haben unter anderem über 60.000 Tweets untersucht auf eben diese Stichwörter Realism or Alarmism, also auf Englisch, und haben dann festgestellt, dass bis 2019 diese Dichotomie oder diese Kategorisierung keine Rolle gespielt hat. Und erst so langsam ab 2016, aber dann wirklich mit dem Aufkommen von Fridays for Future und Greta Thunberg, waren diese Begriffe auf einmal da, um eben Greta Thunberg und alle, die jetzt wirklich aktivistisch dafür eintreten, dass man etwas macht, Klammer auf, die ja die Realistinnen sind, auf Basis der Wissenschaft und der Realität, Klammer zu, dass man die in eine alarmistische Ecke drängt und sich selbst wieder darstellt und sagt, naja, wir sind ja eigentlich die Realisten, wir machen jetzt mal schön langsam. Und der Peak sozusagen in diesem Twittern über Alarmismus und Realismus kam tatsächlich bei Gretas inzwischen berühmter How dare you Rede vor dem UN Climate Summit. Und das sagen eben die Autoren in diesem Text auch, ist eben bedient auch ein Muster, dass nämlich immer, wenn wirklich ein Thema auf der Agenda ist und Politik sozusagen dazu gedrängt wird, was zu tun, dann schießt natürlich die Industrie, die daran Geld verdient, dagegen und erhöht sozusagen ihre Bemühungen. Und andererseits, ein kleiner Fakt am Rande aus einem anderen Text, den wir nochmal teilen, eine andere wissenschaftliche Erkenntnis dazu. Wie kriegt man denn die Leute jetzt zu mehr Klimaschutz trotz dieser Propaganda? Das fand ich sehr interessant und irgendwie sehr wichtig, nämlich dass Forschende des Ariadne-Projekts in Deutschland festgestellt haben, dass je mehr real erneuerbare Energien in Form von Windrädern, Solarpanels und so weiter in einem Landkreis ausgebaut werden, also je mehr die sozusagen der Schritt, wo wir hinwollen, sich manifestiert und da ist, desto höher ist die Zustimmung. So. Es hat mich ein bisschen an diese ewigen Studien erinnert, zwischen Rassismus und tatsächlicher Präsenz von Menschen mit Migrationsgeschichte oder wahrnehmbaren, in Anführungsstrichen, Ausländern oder Geflüchteten oder wie auch immer. Dass man auch festgestellt hat, der Rassismus oder die Ablehnung dessen ist am höchsten da, wo die Leute dem am wenigsten, in Anführungsstrichen, ausgesetzt sind. Wo sie am wenigsten anders aussehende, irgendwie fremdländisch aussehende Menschen sehen, wo man dachte so, wie kann das zusammenhängen? Anderes Thema, da ist es jetzt tatsächlich so, je mehr die Leute nämlich merken, und wäre meine These dazu, es ist überhaupt gar keine Frage, ob ich jetzt mit einer Bambus- oder Plastikzahnbürste mir die Zähne putze. Und was Robert Habeck laut der Bild-Zeitung macht, ist die eine Sache, aber es geht voran, es passiert und es passiert auch bei mir und es ist gar nicht so schlimm. Da stehen Windräder, die gefallen mir vielleicht nicht, aber mein Leben verändert sich dadurch gar nicht. Da stehen Solarpanels, ich finde eigentlich Solar irgendwie blöd, aber es ist einfach nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist so einer der springenden Punkte, dass die Leute merken, mein eigenes Leben wird davon gar nicht so viel beeinflusst, manchmal zum Guten, manchmal werden Sachen teurer, das werden sie sowieso, wenn wir nicht aufpassen. Und insgesamt ist diese ganze Debatte und diese ganze, sozusagen, diese super kritische Frage, die oft zu einer Identitätsfrage gemacht wird, am Ende überhaupt nicht so groß. Und damit sind wir fast beim Emissionshandel, den ich ein sehr interessantes Beispiel dafür finde, wo sich Politik bewegt. Diese Woche hat ja die EU beschlossen, dass sie sozusagen in den zweiten Teil, wie es immer so schön heißt, des Emissionshandels einsteigen wird. Das wird einfach erweitert. Den gibt es ja schon. Also es gibt ja schon Industrien, die müssen Zertifikate kaufen. Vor allem Energieindustrie, Flugindustrie und so weiter. Und jetzt wird das ausgeweitet werden auf viel, viel mehr Bereiche, die wir dann auch zu spüren kommen. Da ist natürlich nochmal die Frage, was kostet die Tonne CO2? Momentan ist sie ja noch im zweistelligen Bereich. Sie müsste eigentlich, sagen halt WissenschaftlerInnen, irgendwo bei 180 Euro liegen, um abzubilden, was wir eigentlich wollen. Dann wird natürlich alles teurer, dann braucht man wieder einen sozialen Ausgleich und so weiter und so fort. Also das sind ja Sachen, da wird ja auch unheimlich darum gestritten. Für die FDP ist es ein sehr gutes Instrument, kann man an dieser Stelle sagen. Das wird sicherlich auch nicht alle Probleme lösen. Aber auch da merkt man ja, wie lange es braucht, bis Dinge beschlossen werden. Und die Idee ist uralt, das Problem ist uralt. Jetzt kommt es endlich in Europa. Ich kann darunter jetzt sozusagen nur den Strich ziehen und sagen, ich erwarte mir von Politik, so wie sie momentan organisiert ist und so wie sie offensichtlich von Lobbys beeinflusst ist und wie sie dann doch immer wieder sehr kurzfristig auf Stimmenfang gehen muss bei Leuten, die eben in diesen Narrativen, die wir jetzt so ein bisschen aufgezeigt haben, einfach leider tief verhangen sind und sich wehren gegen jeden Fortschritt. Ich erwarte da große Veränderungen und es kommen auch viele gute Sachen, wie zum Beispiel in der Wärmewende oder beim sogenannten Verbrenner aus, aber es dauert zu langsam, weil Tempo ist so unheimlich wichtig. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, beide die individuelle Ebene die Hoffnung verloren, weil die Effekte sind uns da inzwischen auch zu klar. Gefangenendilemma, Trag der Allmende, die Rebound-Effekte, die du eben auch schon kurz beschrieben hast, dass immer wenn irgendwo eine Effizienzsteigerung ist und die Autos sind effizienter und günstiger, dann kaufen sich die Leute halt ein zweites Auto, um das blödeste Beispiel zu nennen. Wenn der Wohlstand wächst und man leichter überall hinkommt, dann fahren die Leute einmal mehr im Jahr in großen Urlaub. Dieser hedonistische Konsum, der ist uns einfach, der ist uns so lieb geworden. Ich glaube da einfach nicht mehr dran, dass man das ändert. Aber was man ändern kann, ist, was hinter dieser Bequemlichkeit und dem Konsum an Technologie oder Energieträgern steckt. Weil das ist den allermeisten ziemlich egal, wie wir jetzt auch schon teilweise aufgezeigt haben. Und letzte Studie, die ich heute zitiere, glaube ich, was ich auch nochmal sehr interessant fand, dass die Georgia State University in Atlanta 2020 in einer empirischen Studie festgestellt hat, dass Botschaften, die sich auf das individuelle Verhalten beziehen, nicht nur die Bereitschaft des Einzelnen, persönliche Maßnahmen zu ergreifen, verringern. Das heißt, wenn ich den Leuten sage, ihr müsst euch ändern, du musst jetzt unbedingt deinen Konsum umstellen, das wirkt nicht so richtig. Und gleichzeitig setzen sie die Bereitschaft herab, kollektive Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel politische Kandidaten zu unterstützen, dementsprechend. Also und plus dieser Fokus auf den individuellen Konsum schmälert das Vertrauen in die KlimawissenschaftlerInnen. Wir können also, finde ich, jetzt da endlich, bitte, 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 endlich einen Strich drunter machen und sagen, Der ethische Konsum wird die Welt nicht retten. Er ist wichtig, er kann viel anstoßen, man sollte tun, was man kann und mit gutem Beispiel vorangehen und seine Mitmenschen überzeugen, aber das wird nicht schnell genug sein. Und die Politik, so wie sie heute ist, in repräsentativen Demokratien im Westen, im sogenannten, schafft es auch nicht. Was bleibt uns?
Ich muss noch ein paar Sachen sagen zu dem, was du gerade gesagt hast, bevor wir darüber nachdenken, was uns bleibt. Genau, ein sehr wichtiger Punkt ist also dieser Mythos des grünen Verbrauchers, hat im Grunde genommen erfolgreich ja die Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeit die letzten 10, 20 Jahre sehr gut vernebelt. Und deswegen an dieser Stelle das immer der Appell, sozusagen aufmerksam zu werden, wenn jemand, der imitiert, sagt, ich bin Teil der Lösung, und wenn jemand, der imitiert oder politisch tätig ist, sagt, du alleine kannst und wirst das bestimmt lösen. Wenn also zwei Takeaways jetzt aus dieser Folge, da einfach aufmerksam sein und skeptisch, was die Kommunikation angeht, weil du auch gerade zu Recht eben die sprachlichen Verschiebungen angesprochen hast, dieser sehr guten Analyse aus der New Republic, übrigens von der Autorin Stella Levantesi. Der Text ist ein Kapitel aus ihrem sehr lesenswerten Buch I Bugiardi del Clima. Wer Italienisch kann, bitte, bitte, bitte dieses Buch lesen. Ich hoffe, es kommt bald in einer deutschen Übersetzung raus. Falls hier irgendein Verleger das hören sollte, eine Verlegerin das hören sollte, ÜbersetzerInnen das hören sollten, versucht das Buch auf den deutschen Markt zu bringen, weil es sehr gut recherchiert ist und im Grunde genommen alle Klimalügen, die verbreitet worden sind, ihre Kommunikation, ihre Form, ihre Funktionsweise der letzten 30 Jahre sehr gut recherchiert aufdröselt. Und in dieser Feststellung und in dieser Analyse war auch eben zu sehen, wie sich die Sprache die letzten 5 Jahre vor allem verändert hat. Du hast gerade die Alarmisten und die Realisten genannt. Übrigens wiederum vorangebracht von einer YouTuberin, Naomi Seibt, die von einem amerikanischen Think Tank als Gegenfigur zu Greta Thunberg ja aufgestellt worden ist und die ganze Zeit eben den Alarmismus vorangebracht hat als nomenklaturale Beschreibung dessen, was die Klimaaktivistinnen tun. Also sie wurde eingesetzt, um das Wort Alarmismus gegen den eigentlichen Realismus auch in digitaler Ebene voranzubringen. Also auch hier wirklich eine sehr, sehr spezifische und punktuelle Lenkung einer Sprache und der Art, wie wir dann über Klimaschutz und die Klimakrise denken. Anderer Faktor ist natürlich der Solutionismus, der sich dann überall Bahn bricht. Also zu sagen, wir haben Strategien entwickelt, um nachhaltige Energie zu entwickeln, habe ich jetzt neulich von ExxonMobil gehört. Oder zusammen können wir die Klimakrise bewältigen. Wenn ein Shell-Chef sagt, zusammen können wir die Klimakrise bewältigen, dann ist auf jeden Fall Alarm angesagt. Und ich glaube, der Höhepunkt war letztes Jahr einer Fox News-Sendung, wo der CEO des American Petroleum Institute da war und gesagt hat, die wichtigste Umweltbewegung der Welt ist die amerikanische Öl- und Gasindustrie.
Ich hatte überlegt, ob ich irgendwann noch den Unterpunkt unterbringe, dass wenn Propaganda und PR und Lobbyismus weit genug gediehen ist, dass sie in ihrer rhetorischen Manipulation, in der Aufweichung von Begriffen, bis man sie nicht mehr benutzen kann, ganz genau wie der Faschismus funktioniert. Aber ich will es nicht tun.
Die Frage ist, was bleibt und was machen wir jetzt damit?
Ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Einerseits die juristische Ebene. Es gibt ja immer wieder Klagen. Es gibt jetzt auch amerikanische Juraprofessoren, die tatsächlich Ölkonzerne wie Shell und Exxon verklagen wollen wegen fahrlässiger Tötung. Wegen all dem, was wir vorhin besprochen haben, weil sie genau wussten, was es für Opfer kosten wird. Es gibt von verschiedenen Seiten Bestrebungen, den Ökozid als juristischen Begriff durchzusetzen. Ich glaube, man könnte noch viel mehr über solche Verfassungsklagen nachdenken, wie sie dann eben auch das Urteil zum Klimaschutzgesetz uns gebracht hat und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist es noch nicht ausgeschöpft, weil anscheinend ja offensichtlich genug Gerichte der Meinung sind, dass das nicht in Ordnung ist, was wir jetzt eine Dreiviertelstunde besprochen haben.
Ich glaube auch ganz grundsätzlich, also in dem Buch von David Wallace Wells gibt es ja diese schöne Feststellung.
Die unbewohnbare Erde.
Unbewohnbare Erde, Verzeihung, genau. Dass die Frage der globalen Erwärmung keine Ja- oder Nein-Frage ist oder der des Weltuntergangs an und für sich, sondern als immer noch Funktion zu denken ist, die sich im Laufe der Zeit ja immer noch verschlimmern wird. Das heißt, du hast es ja richtigerweise adressiert. Jede Verlangsamung zur Beschleunigung dieser Kurve macht das Problem schlimmer. Mhm. Dementsprechend bedingt jede Beschleunigung zur Lösung dieser Kurve, also zur Verlangsamung der Kurve, zu einer besseren bewohnbaren Erde und Welt. Deswegen müssen wir alle in die Verantwortung nehmen, die dazu beitragen, eben nicht nur zu leugnen, die sind ja schon nicht mehr Teil des Diskurses, sondern die verlangsamen. Und da würde ich dann nochmal rekurrieren auf das, was wir über die Zeit besprochen haben, die Zeitkonten, unsere Zeit, die missgewirtschaftet wird auf politischer Ebene. Und ein zweiter Faktor ist, deswegen die Emphase von mir an dieser Stelle, es geht auch nicht um das Verdrängen, sondern das Verleugnen, was zwei eben unterschiedliche Dispositive sind in diesem Moment. Das Verdrängen glaubt ja nicht daran und schützt sich selbst in dem Moment, aber das Verleugnen ist das Schaffen oder Konstruieren einer Alternative. Und das ist auch die Stärke der Sprache und der diskursiven Strategien der Leute, die davon profitieren. Das Hauptziel von Leugnungskampagnen oder Leugnungsstrategien ist, die Bildung eines Konsens für politische Maßnahmen gegen den Klimawandel zu verhindern. Mhm. Das ist aktive Intention und aktives Handeln hinter diesen Manövern. Und warum ich das so rauskehre, weil man natürlich denkt, es ist auch ein dynamisches Prozess und Leute übernehmen einfach eine Sprache voneinander oder übernehmen Argumente und Takes. Und das ist ja in der politischen oder parteiprogrammatischen Ausrichtung logisch, dass natürlich die FDP eher technokratisch argumentiert und so weiter. Aber es ist eine aktive Leugnungskampagne, die zum Ziel hat, das Bilden des Konsenses für politische Maßnahmen zu verhindern. Und deswegen halte ich auch eben die juristischen Maßnahmen für so sinnvoll, weil hier ein Verbrechen begangen wird. Hier wird gelogen und das ist eine Form von Kriminalität am Planeten, von Verrat am Planeten erfolgt. Woran ich oft denke an dieser Stelle ist der Vorschlag von Ferdinand von Schirach, das Sprechen von Wahrheit zu einer politischen Kategorie insofern zu machen, als dass man Politiker dafür anzeigen und anklagen kann, dass sie lügen. Also bisher wird man ja nicht dafür angezeigt, wenn man lügt und PolitikerInnen schon gar nicht. Und er fordert in seinem Buch der 7 Grundrechtsforderungen, die er tätigt, ich glaube es waren 7, auch das Recht darauf, Wahrheit einklagen zu können. Wir haben das Recht darauf, nicht nur Wahrheit einklagen zu können, sondern unser Leben, unsere Zukunft, unser Überleben. Bei wem, wenn nicht bei PolitikerInnen, die zuständig sind für die Verwaltung dieser unserer Zukunft. Was machen wir denn jetzt? Tut mir leid, die ratloseste und hilfloseste Frage, die man nach so einem Gespräch stellen kann.
Ich finde die Frage sehr gut, auch wenn ich sie zurückweise.
Denn, ja, klar.
Naja, weißt du, warum ich sie zurückweise? Weil sie impliziert, dass wir schon alles probiert hätten. Was machen wir denn jetzt? Wir machen ja aber alle gar nichts. Also, wenn du das hier hörst, ja, und uns hören nicht so super viele Leute, aber ein paar schon. Das heißt, ich erwische jetzt, das ist schon ein ganz gutes Grundsample, dass du jetzt hörst und du hast bis hier durchgehalten, dann bedeutet es ja, dass dich dieses Thema interessiert, nicht kalt lässt, dass du vage im weitesten irgendwie auf unserer Seite bist. Also, dass du die Dinge nicht komplett anders siehst als wir. Wenn doch, umso besser, umso schöner, dass du hier bist. Wir wollen natürlich auch Leute haben, die völlig aus einer anderen Ecke kommen. Das ist auch gut. Und schreibt uns, wenn das so ist, weil es würde mich sehr interessieren. Aber gehen wir mal davon aus, wir finden alle, dass man den Planeten nicht so zerstören sollte, für alle, für immer. Und dass es aber gerade wahrscheinlich jetzt passiert, wenn wir nicht Riesenglück haben. Und dass wir das tun, wie wir jetzt eine Dreiviertelstunde ausgeführt haben, für den Profit einiger weniger, die auch noch versuchen, uns dabei zu manipulieren, damit man nicht umkehrt und das einzig Vernünftige tut. So. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Wir beide haben jetzt viel geredet, ihr habt jetzt viel zugehört, es wird sich dann auch mal wieder umdrehen, ihr geht jetzt damit irgendwie los, vielleicht redet ihr mit anderen Leuten drüber. Wer von euch tut was? Tun im Sinne von physisch, man kann es sehen, es macht hinterher, sieht etwas anders aus als vorher, man hat geschwitzt oder Blasen an den Händen oder war wenigstens draußen an der frischen Luft. Ich glaube, die allerwenigsten, wenn ich mal so anmaßend sein darf, inklusive uns. Ja? Die Frage, was machen wir denn jetzt, impliziert, dass man schon einiges vorher getan hätte. Wir können uns natürlich immer rausreden und sagen, ja, wir machen wenigstens einen Podcast drüber. Aber die allermeisten Menschen, die in dem Zustand, den wir beschrieben haben, ein Problem sehen, tun aber nichts. Weil man das Gefühl hat, und das kann ich gut nachvollziehen, und da schließe ich mich voll mit ein, es bringt ja sowieso nichts. Die Leute, die momentan etwas tun, die versuchen, etwas dagegen zu tun, das sind, die nennt man dann AktivistInnen zum Beispiel oder auch PolitikerInnen mancher Parteien, diese AktivistInnen wenden sich ganz klar an die deutsche Bundesregierung in Deutschland. Fridays for Future, letzte Generation und so weiter. Die wenden sich an die deutsche Bundesregierung und sagen, hey, ihr habt doch versprochen, was dagegen zu tun. Ihr seid doch dazu da, was dagegen zu tun. Wir wollen, dass ihr jetzt was tut und wir stellen uns das so und so vor. Also die letzte Generation hat ja ganz, ganz klare Forderungen, 9-Euro-Ticket und so weiter, Tempolimit. Die machen es ganz konkret. Fridays for Future sagt auch, hey, es gibt da eine ganze Latte an Maßnahmen. Hier sind die wissenschaftlichen Empfehlungen, ist nicht so schwer. Ihre Mittel unterscheiden sich sehr. So, beide demonstrieren ja, wenn sie den Protest irgendwo ordentlich hinhören, meistens vor politischen Institutionen. Was ich auch richtig finde, so alles, was ich ja jetzt sage, ist auf gar keinen Fall eine Kritik an den Aktivistinnen, die wir bis dato haben. Was es aber hier noch relativ selten gibt, ist eine manifeste Antagonisierung der wirklich Schuldigen an dieser Krise. Ich glaube, wir müssen erst im Denken, aber dann vor allem auch im Handeln, sonst würde ich mir ja gerade widersprechen, das sozusagen Spielfeld neu aufstellen. Wir müssen ganz klar machen, wir in Anführungsstrichen, alle, die nicht wollen, dass dieser Planet zerstört wird, wir stehen auf der einen Seite. Alle, die diesen Planeten zerstören und immer weiter damit machen, obwohl sie es besser wissen, die stehen auf der anderen Seite. Und das ist die Dichotomie. Entweder du bist bei uns oder du bist bei den anderen. Und Politik steht momentan dazwischen und ist ziemlich genau wie in einer gaußschen Normalverteilung, eigentlich fast schon zu idealtypisch, verteilt zwischen uns und denen. Es gibt welche, die stehen ganz klar auf der Seite der Nichtzerstörung, der Transformation, des Bewahrens. Und es gibt welche, die stehen ganz klar auf der anderen Seite. Und es gibt sehr viel dazwischen und es ist sehr diffus. Und ich finde, das ist die einzige Frage, die ich an einen Politiker, an eine Politikerin heute habe, ist, stehst du da drüben oder stehst du hier? Und beweise es mir. Zeig es mir. Das ist eigentlich relativ einfach. Und so würde ich auch mit allen anderen Leuten umgehen. Und wenn man das mal klar hat, glaube ich, dann kann man anders zu einer Überzeugung kommen, dass man doch etwas tun kann. Und ich bin auch überzeugt davon, dass wir das in Zukunft noch mehr sehen werden. Man kann mehr gegen diese Antagonisten tun. 100% davon überzeugt. Man kann klarer dafür sein und handeln, dass sich keiner aus dieser simplen Gleichung rausnehmen kann. Mit keiner Ausrede. Ich finde, die Zeit der Ausreden ist vorbei. Wir haben, ich wiederhole den Satz oft, aber je öfter ich ihn sage, desto überzeugter bin ich und desto weniger habe ich das Gefühl, haben Leute schon verstanden, was er bedeutet. Wir glauben gerade, dass wir einen Kampf verlieren. Und wenn man uns folgt in dieser knappen Stunde, dann gewinnen ihnen die anderen, die Leute, die Geld damit machen. Okay. Was an dem Satz nicht stimmt, ist, dass wir kämpfen. Wir haben überhaupt noch nicht angefangen. Wir haben überhaupt noch nicht richtig angefangen, die fossile Industrie zu bekämpfen mit allem, was uns an friedlichen demokratischen Mitteln anheimgestellt wird. Ich bin gespannt, was passiert, wenn mal mehr Leute anfangen.
Ich halte das für ein hervorragendes Schlusswort, hätte aber jetzt konkret persönlich eben zwei Nachfragen. Also das ganz konkret würde das heißen, das, was man tun kann, ist wählen und demonstrieren. Ist das, was du meinst?
Und ziviler Ungehorsam.
Und ziviler Ungehorsam, okay.
Nee, wählen würde ich schon rausschalten, weil wählen finde ich schon ist eine Hygienebedingung. Das muss da sein. Wenn ich nicht wählen gehe, dann habe ich mich sowieso, finde ich, vom politischen Diskurs schon verabschiedet. Ist okay, darf jeder machen. Wir leben in einer Demokratie, aber wenn ich auch nur ein Prozent dessen mitgehe, was wir gerade besprochen haben, dann muss ich auf jeden Fall wählen gehen. Das meine ich eben. Was ist denn Handeln? So, wählen ist zwar eine Handlung, aber ist sozusagen ist so wie Atmen, finde ich. Wählen ist das politische Atmen.
Ich konkretisiere das, richtig wählen.
Nee, ich finde auch gar nicht, dass es da richtig oder falsch gibt. Das meine ich gar nicht. Aber demonstrieren ist eine Handlung. Das ist eine politische Handlung. Protest ist eine politische Handlung. Mich engagieren ist eine politische Handlung. Und wenn ich mich nur dafür engagiere, dass der Baum um die Ecke nicht gefällt wird, so, ist schon, wenn ich da hingehe und mich hinstelle und sage, bitte hier unterschreiben Sie, dass der Baum nicht gefällt, das ist eine politische Handlung. So, darüber reden, sich die Köpfe heiß diskutieren, kommen wir jetzt in eine kommunikationsphilosophische Diskussion, aber finde ich, ist in dieser Brisanz keine Handlung mehr.
Du siehst mich hadern, ich unterschreibe selbstverständlich, was du sagst. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, dass auf der Seite der Antagonisten Personen mit extrem viel Geld sind und auch dementsprechend dank Geld Einfluss. Und auf der anderen Seite ein strukturelles oder ein systemisches Problem, ein ökonomisches Problem. Und dem gegenübergestellt der politisch handelnde Souverän, der Bürger, die Bürgerin, die auf die Straße geht und ihren Körper politisch nutzt, um Protest kundzutun und um zu demonstrieren, um dich zu zitieren, auf welcher Seite sie stehen. Also das performative Ausdrücken einer eigenen politischen Handlung und dass man nicht mit dem d'accord geht, wie es gerade läuft und dass man Druck auf die Politik erhöhen möchte durch einfach buchstäblich die eigene physische Präsenz. Mhm. Und die Fatalistin oder die Zynikerin in mir würde sagen, das verindividualisiert ja die Verantwortung der Lösung eines Problems, das in Anbetracht der ökonomischen Schwere, die auf der anderen Seite, also auf der antagonistischen Seite zu finden ist, fast ohnmächtig wirkend wirkt. Und ich weiß, das ist natürlich entgegen jeder Logik von Protest, weil wenn jeder Protestierende, jede Protestierende so gedacht hätte, dann gäbe es ihn selbstverständlich nicht, sondern er funktioniert natürlich nur in der Aggregiertheit, er funktioniert nur in der Größe und im Kollektiv und im Umstand, dass dann ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet. Also die transformatorische Leistung von Demonstrationen, zivilen Ungehorsam und Protesten, die bedingen, dass unsere Wertesysteme sich dahingehend verändert, dass es eben mal nicht mehr normal ist, wenn wir auf einer fossilen Industrie basieren als Gesellschaft. Und gleichzeitig hast du mich ermutigt und ich fühle mich aber auch einen Moment irgendwie noch ohnmächtig und klein, um ehrlich zu sein.
Ich finde immer wieder erstaunlich, wie brutal einfach es eigentlich ist, wenn man es mal ganz wirklich versucht, runterzubrechen. Wenn es so weitergeht wie bisher, wird unsere Welt sich zum katastrophal Schlechteren verändern. So. Viele hundert Millionen werden fliehen, in Elend geboren werden, sterben und auch für den Rest wird die Zukunft viel schlechter. Was ist dafür verantwortlich? Unsere Bequemlichkeit und die Gier einiger weniger. Die ist ursächlich dafür verantwortlich. Die nutzen unsere Bequemlichkeit aus, unser Wegschauen. Gute Nachricht ist, was Menschen gemacht haben, können Menschen ändern. Und wir haben noch nicht wirklich angefangen damit. Mhm. Wir fangen gerade damit an, aber wirklich, wirklich dafür zu kämpfen, wirklich wir alle, habe ich noch nicht gesehen. Dabei, wie du gesagt hast, historische Empirie, Protest kann alles erreichen. Alles. Ist nur immer nur eine Frage der Größe. So, wir haben ja auch, also alles, was wir schätzen, ist ja, oder vieles davon ist durch Protest, ist durch Engagement, durch Aktivismus erreicht worden. In freien Gesellschaften wie der Deutschen, um es jetzt mal in Deutschland zu halten, könnten theoretisch Millionen täglich streiken. 30 Millionen ArbeitnehmerInnen, glaube ich, in dem Land, könnten alle streiken, haben alle ein Streikrecht. Könnten alle sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich will nicht mehr teilnehmen, ich will eine Zukunft, ich will nicht, dass die noch mehr Geld mit der Zerstörung der Welt verdienen. Wie viel gehen streiken? Ziemlich wenige. Dabei könnte keine Gesellschaft so funktionieren, wenn Millionen streiken, jeden Tag. Das sehen wir noch nicht. Das heißt, wir haben noch nicht angefangen, um nur ein Beispiel zu nennen. Jetzt können wir nächste Woche darüber reden, wie man diese Diskrepanz schließt, vielleicht.
Okay, das ist ein sehr guter Cliffhanger. Ich glaube, ich muss nämlich auch mir noch ein paar Gedanken dazu machen und sortieren, was du gesagt hast. Das beschäftigt mich nämlich gerade tatsächlich. Und die Quellen zu allem, was wir gerade besprochen haben, findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, mehr lautes Nachdenken, mehr Wutprotest, aber auch Empfehlungen beispielsweise, was man auch Schönes schauen kann, wo wir Poesien dieser Welt finden, was für Bücher wir empfehlen zu lesen, könnt ihr sehr gerne ein Piratensender Powerplay Plus Abo abschließen bei allen gängigen Anbietern und hört uns dann auch am Dienstag. Wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung und freuen uns vor allem, wenn wir uns Freitag wieder hören.
Bis dahin, schönes Wochenende.
Passt aufeinander auf. Bis dann, tschüss.
Hast du gerade gesungen zum Abschluss?
Ja.
Das finde ich schön.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!